da, wo der Mensch sich im Sinne von Siedlung niedergelassen hat, wo er Landwirtschaft betreibt, also Nahrung produziert und wo er auch wirtschaftlich tätig ist. Also das ist ja aufs Engste mit dem Wasser verbunden, weil Wasser natürlich erstmal Trinkwasser essentielles Gut ist. Das brauchen wir zum Überleben. Deswegen haben Menschen von jeher immer in der Nähe zu Wasser gesiedelt, um letztlich Trinkwasser zu haben. Und das Zweite, Wasser ist aufs Engste mit allen Wirtschaftsbereichen verbunden. Und das ist auch heute noch so. Egal, ob es die Landwirtschaft ist, egal, ob es eine chemische Industrie ist, ob es eine Autoindustrie ist oder ob es eben die Energiegewinnung ist. Also diese enge Verflechtung ist dem Menschen sozusagen in die Wiege gelegt.
Das ist Professor Dr. Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Das Klima unseres Planeten steckt in einer Krise. Die Erderwärmung von inzwischen 1,55 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, Stand 2024 laut EU-Klimadienst Copernicus, hat großen Einfluss auf die wichtigste Ressource, die das Leben auf unserem Planeten erst möglich macht: Wasser. Oft wird diese Erwärmung in der medialen Darstellung und allgemeinen Wahrnehmung mit weltweit häufigerer und zunehmender Hitze und mit Dürren assoziiert, die Ernten, Menschen und Flora und Fauna bedrohen. Das ist an sich auch richtig. In Bezug auf Wasser ist das Bild aber weitaus komplexer. Denn mit dem Anstieg der globalen Temperaturen nehmen diesbezüglich vor allem die Extreme zu. Die Klimakrise führt nämlich nicht nur zu Hitze und Dürren, sondern auch zu häufigeren Starkregenereignissen, Überschwemmungen und Hochwassern. Laut dem Weltklimarat werden extreme Niederschlagsereignisse in Europa bis zum Ende des Jahrhunderts stark an Häufigkeit und Intensität zunehmen. Im kollektiven Gedächtnis Deutschlands etwa hat sich die Flut im Ahrtal verankert, die 135 Menschen das Leben kostete und enorme Schäden anrichtete. Im Wechsel mit verstärkten Dürren wird klar, aufgrund der Klimakrise haben wir es mit zu wenig und zu viel Wasser gleichzeitig zu tun, oft in schneller Abfolge und zu ungünstigen Zeitpunkten. Die Klimakrise verändert überall auf der Erde empfindliche Wasserkreisläufe, die seit Jahrtausenden Grundlage menschlicher Entwicklung sind und auf die wir sprichwörtlich gebaut haben. Im Vergleich zu anderen Weltregionen sind die Auswirkungen der Klimakrise in Deutschland noch nicht so stark im Alltag spürbar. Doch das droht sich zu ändern. Daten zeigen, dass Deutschland inzwischen besonders stark von negativen Folgen für den Wasserhaushalt betroffen ist. Doch was kann man tun, um die Folgen der Klimakrise für unsere Wasserressourcen abzufedern und vielleicht sogar aktiv gegenzusteuern? Diesen Themen widmet sich ein Teil des neuen Wasseratlas der Heinrich-Böll-Stiftung, der gerade erschienen ist. Und darum geht es auch in dieser Folge Böll-Spezial. Mein Name ist Julia Eickmann. Schön, dass ihr dabei seid.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
Schon heute erleben wir weltweit massive Veränderungen im Wasserkreislauf, auf den wir als Individuen und menschliche Zivilisation angewiesen sind. Und diese Veränderungen werden laut Prognosen noch zunehmen. Das betrifft uns alle, denn Wasser steckt auch unter anderem in den Speisen auf unseren Tellern und in den Produkten, die wir täglich nutzen. Wie kostbar trinkbares Wasser wirklich ist, machen wir uns vermutlich nicht ausreichend klar. Dietrich Borchardt.
Was ich mir wünsche ist, oder was ich einfach auch als Voraussetzung für wichtig halte, ist einfach Wasser auch stärker als in der Vergangenheit erstens als kulturelles Gut zu begreifen, also auch als Lebenselixier zu begreifen, in dem Sinne auch sensibel damit umgehen, also wertschätzend damit umgehen. Und es ist auch ganz klar, dass Wasser ein ererbtes Gut ist. Also wir haben es ererbt, wir geben es aber auch weiter in dem Zustand für alle Generationen, die noch kommen mögen.
Ein paar Zahlen. Zwar ist der größte Teil der Erdoberfläche von Wasser bedeckt, jedoch sind davon nur etwa 2,9% sogenanntes Süßwasser. Der überwiegende Großteil davon wiederum, nämlich 99,7%, ist in Eiskörpern wie Gletschern oder dem Grundwasser gebunden. Für uns Menschen sind also gerade mal 0,3% des weltweit vorhandenen Süßwassers verfügbar und etwa über Regenbewässerung nutzbar. Ein verschwindend geringer Anteil der Gesamtwassermasse, von dem unser aller Leben und das unserer belebten Umwelt abhängt. Und die Verfügbarkeit dieses kostbaren Guts steht durch die Auswirkungen der Klimakrise stark unter Druck. In diesem Podcast werfen wir einen Blick auf das Zusammenspiel von Wasser und Klimakrise und schauen anhand der Beispiele Grundwasser, Moore und Wasserqualität auf die konkreten Auswirkungen der menschengemachten klimatischen Veränderungen. In absoluten Zahlen gehört Deutschland zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. Seit der Jahrtausendwende verliert das Land laut aktuellem Monitoringbericht des Umweltbundesamtes 2,5 Kubikkilometer Wasser pro Jahr. Über die 20 Jahre der Betrachtung hinweg entspricht das der Wassermenge des Bodensees. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang? Grundwasser. Es ist für uns lebenswichtig und in großer Gefahr.
Grundwasser reagiert sehr langsam, weil Wasser sehr langsam braucht, um zum Beispiel von der Erdoberfläche in vielleicht 100 Meter Tiefe zu kommen. Das kann Jahrzehnte, das kann sogar ein Jahrhundert dauern. Also da ist nochmal ein sehr träges Element in diesem Wasserkreislauf drin, nämlich die gesamte Boden- und Grundwasserpassage des Wassers. Und da spielt zum Beispiel diese Diskussion um die Frage, wie werden sich unsere Grundwasservorräte verändern, ist dann dabei eine ganz entscheidende Frage.
Sogenanntes Tiefengrundwasser findet sich in der Erde verborgen in Reservoirs oder wasserführenden Gesteinsschichten, sogenannten Aquiferen. Dieses unsichtbare Wasser prägt unser Leben. Unsere Städte beziehen Trinkwasser teilweise aus Grundwasservorkommen, Landwirtschaft und Industrie greifen darauf zurück. Das Problem dabei? Laut Dürremonitor des Helmholtz-Instituts wird in Deutschland mehr Grundwasser entnommen, als sich neu bilden kann. Das hat auch mit der Klimakrise und den durch sie vermehrt auftretenden Wetterextremen zu tun. Wenn Starkregen auf ausgetrocknete Böden trifft, kann das Regenwasser nicht gut einsickern, sondern fließt überwiegend oberflächlich ab. Dieser Umstand sorgt zusammen mit hoher Verdunstung im Sommer zu einer verminderten Grundwasserneubildung und zu mittel- bis langfristig sinkenden Grundwasserständen in Deutschland. Dietrich Borchert erklärt.
Hier spielt nicht nur die Menge eine Rolle, sondern vor allen Dingen eben auch das Timing, also wann regnet es, weil die Grundwasserbildung findet in Mitteleuropa eigentlich nur in den Wintermonaten statt. Jetzt von November an, vielleicht bis etwa März, weil die Vegetation dann nicht da ist. Denn von dem Jahresniederschlag, der in Deutschland niederkommt, verdunsten ungefähr 2/3 über die Erdoberfläche, aber vor allen Dingen über die Vegetation und die Pflanzen. Und letztlich ein relativ kleiner Teil versickert. Das sind in der Größenordnung vielleicht von 1/5, 20% im bundesdeutschen Mittel. Aber das versickert auch nur, wenn es im Winter fällt und dann auch wirklich unter kalten Temperaturen, dann, wenn die Vegetation nicht aktiv ist, auch wirklich versickern kann.
Unser Grundwasser ist ein komplexes und fragiles System, das im Zusammenspiel mit vielen Variablen funktioniert. Und die Auswirkungen der Klimakrise bringen dieses Gleichgewicht aus der Balance. Doch nicht nur das zu wenig an Wasser infolge von langen Trockenheitsperioden ist problematisch für uns. Auch Starkregenereignisse treten durch die Auswirkungen der Klimakrise statistisch gesehen häufiger auf und nehmen an Intensität zu. Das hat mit einem einfachen physikalischen Grundsatz zu tun. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das bedeutet unter anderem, dass in der Atmosphäre mehr Wasserdampf für Niederschläge zur Verfügung steht. Doch wenn diese starken Niederschläge auf trockene Böden treffen, führen sie zu Hochwasser oder lokalen Überschwemmungen. Der Aufbau unserer Städte und menschliche Eingriffe in die Natur verstärken die Folgen von Starkregen. Industriegebiete oder Straßenbau versiegeln immer mehr Flächen und verhindern so das Versickern von Wasser. Begradigte Flüsse und trockene Moore können Hochwasser schlechter abfedern als naturbelassene. Dabei sind gerade Moore zentral bei der Abfederung von Wetterextremen. Intakte Moore können etwa bei Starkregenereignissen viel Wasser aufnehmen und es bei Bedarf in Trockenperioden langsam an ihre Umgebung abgeben. Doch unsere Moore sind bedroht. Noch immer werden sie weltweit großflächig zerstört. Haupttreiber sind die Land- und Forstwirtschaft. Inzwischen sind in Mitteleuropa und Deutschland mehr als 90% der ursprünglichen Moore entwässert, oft um das Land wirtschaftlich nutzbar zu machen. Und auch die Folgen des Klimawandels setzen den Mooren zu. Sie leiden vor allem unter ungewöhnlich langen und extremen Trockenperioden, die Deutschland zum Beispiel seit 2017-2018 erlebt hat. Dazu kommen menschliche Einflüsse, wie die Biologin Dr. Maike Kleinwächter vom BUND-Auenzentrum Burglenzen erzählt.
Es ist natürlich schon so, dass Moore abhängig davon sind, dass sie Wasser bekommen und Wasser auch speichern können. Das heißt, wenn wir extreme Dürren haben, ist das natürlich für die Moore schon auch eine Belastung, weil die dann austrocknen. Noch zusätzlich zu dem, dass wir sie ja entwässern. Und das heißt, das Moor kann sich natürlich auch, wenn Wassermangel ist, noch schlechter regenerieren, einmal auf natürliche Weise, aber dann natürlich auch ist es mit dem Renaturieren schwieriger. Kein Wasser, keine Möglichkeit, Moore auch tatsächlich zu renaturieren, also wieder zu bewässern.
Und die Zerstörung von intakten Mooren schädigt nicht nur die Biodiversität, sondern ist auch ein Treiber der Klimakrise, wie Maike Kleinwächter beschreibt.
Wir verlieren natürlich ein wichtiges und langes Ökosystem, was wir immer schon hatten, mit all seinen Tieren und Pflanzen, die das bewohnen. Und für uns Menschen ist sicherlich der Punkt auch sehr dramatisch, dass Moore eben im intakten Zustand eine sehr gute Kohlenstoffsenke sind. Das heißt, für uns aktiv und auf natürliche Weise Klimaschutz betreiben. Und im Umkehrschluss ist es aber eben, dass Moore, die degeneriert sind, also die eben nicht mehr intakt sind, eher Kohlenstoff freisetzen. Das heißt, im Grunde als Beschleuniger für die Klimakrise dann noch gelten.
Aber nicht nur die verfügbare Wassermenge ist für uns Menschen essentiell, sondern auch die Qualität des Wassers. Ohne sauberes Wasser kein gesundes Leben. Und auch diese Qualität ist durch die Klimakrise betroffen. Dietrich Borchert.
Wir haben ja diesen kontinuierlichen Abwasserstrom, der in die Fließgewässer abgeleitet wird. Und das wird ja dort verdünnt. Und die Fließgewässer transportieren das ja letztlich in Richtung Meer, diesen gesamten Abwasserstrom. Wenn jetzt bei Trockenheit lange Zeiten die Abflüsse in den Gewässern stark zurückgehen, wie wir das ja auch in den letzten Jahren 2018, 19, 20 gesehen haben, dann nimmt natürlich auch die Verdünnungskapazität für Abwasser ab. Und wir haben alle unsere Abwasserinfrastrukturen und die Kläranlagen so ausgebaut, wie es die Abflussverhältnisse der Vergangenheit sozusagen erlauben, damit das ohne Probleme passiert. Das ist in Zukunft nicht mehr unbedingt gegeben. Das Zweite ist, wenn wir jetzt an die Landwirtschaft denken, wir wissen, dass bei großer Trockenheit die Böden, also Stoffe werden auch natürlich im natürlichen Wasserkreislauf von Mikroorganismen umgesetzt. Sie werden irgendwo gebunden, sie werden gespeichert und zum Teil auch tatsächlich, wir sprechen von Selbstreinigung. Also dieses natürliche Geschenk gibt es. Also der Wasserkreislauf reinigt einfach. Aber das geht verloren, wenn es zum Beispiel sehr trocken ist. Und das Dritte sind Beispiele wie die Gewässer, die, wenn sie wärmer werden, wenn die Aufenthaltszeiten größer werden, viele Nährstoffe da sind, wachsen Algen. Das ist dieses Thema der Überdüngung oder auch Eutrophierung genannt, das im Extrem auch zu giftigen Algenblüten führen kann. Das oder Fischsterben ist zum Beispiel. Das hätte es in dieser Form ohne eine entsprechende Trocken- und Wärmeperiode nicht gegeben.
Dazu wirken menschliche Eingriffe wie die Einleitung von Nitrat aus der industriellen Landwirtschaft oder sogenannte Ewigkeitschemikalien aus der Industrieproduktion auf die Qualität unseres Wassers ein und verschärfen die Situation zusätzlich. Vielleicht muss man an dieser Stelle kurz durchatmen und feststellen, wir befinden uns also in einer Situation, die uns schon jetzt vor viele Herausforderungen stellt und in Zukunft noch mehr bringen wird. Doch was tun? Ein Ansatz: für Wassergerechtigkeit kämpfen.
Wasser darf kein Spekulationsobjekt sein und keine Kapitalanlage, wie das auch mit Lebensmitteln mittlerweile teilweise ist oder mit Getreide.
Alex Wernke ist seit über 10 Jahren in der Klimabewegung aktiv und hat viele große Klimaproteste in Deutschland auf die Beine gestellt. Er hat Umweltpsychologie studiert und sich auf ein Thema spezialisiert: Wasserkämpfe. Er ist Mitglied des Klimakollektivs aus Köln, das vor 10 Jahren gegründet wurde und versucht, soziale Diskurse und Vernetzung rund um Wasserkrisen in Deutschland zu stärken. Die Situation habe sich hierzulande in den vergangenen Jahren verschärft. Regional konkurriert die öffentliche Trinkwasserversorgung immer stärker mit Industrie, Energiewirtschaft und Landwirtschaft um die knapper werdenden Wasserressourcen. Der Wasserverbrauch von Privathaushalten wurde regional in Trockenzeiten teilweise bereits eingeschränkt, während Industriebetriebe das kostbare Allgemeingut weiterhin in großen Mengen für fast umsonst abpumpen, verbrauchen und verschmutzen dürften. Für die Zukunft rechnet Alex Wernke deshalb mit mehr sozialen und politischen Konflikten rund um das Thema Wasser, wenn die Auswirkungen der Klimakrise sich verstärken.
Also im Grunde bedeutet es, dass sehr viele Konflikte um Wasser, sowohl um zu wenig Wasser als auch zu viel, sich zuspitzen. Das heißt, wir haben mehr Starkregenereignisse und mehr Regionen, die öfter und extremer betroffen sind von Starkregen, von Zerstörungen, die damit einhergehen, Überflutungen, Überschwemmungen, und gleichzeitig sehr viel mehr Regionen, die länger und heftiger von Dürren betroffen sind. Und was das gesellschaftlich bedeutet, ist, dass wir darauf reagieren müssen. Politik muss darauf reagieren, auch mit neuen Gesetzen, mit neuen Angeboten, Unterstützungen. Das heißt, es gibt ganz viele politische Entscheidungen, die anstehen.
Wernkes Klimakollektiv setzt sich selbstverständlich dafür ein, dass Individuen verantwortungsvoll mit der wertvollen Ressource Wasser umgehen. Es gehe aber auch um Politik, sagt Wernke.
Also ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass der jährliche Wasserverbrauch in Deutschland zu 70% ungefähr bei der Industrie liegt. In anderen Ländern der Welt ist die Landwirtschaft der größte Akteur, der größte Wasserverbraucher. Und unter den drei größten Einzelwasserverbrauchenden in Deutschland ist Platz 1 die Chemieindustrie, BASF. Und Platz 2 und 3 sind schon die beiden größten Kohlekonzerne, also RWE und die LEAG. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wenn wir eine gerechte Wasserpolitik verfolgen wollen, müssen wir die Industrie in die Verantwortung nehmen. Weil die Wasserverbrauche und auch die Wasserverschmutzung, die Einleitung, sind dort das größte Problem und nicht bei den Einzelverbrauchenden. Natürlich ist es wichtig zu gucken, dass wir perspektivisch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Wasser nicht eine Ressource ist, die wir einfach verschwenden können. Und ich glaube, da ist aber auch wichtig, mit einer sozialen Brille drauf zu gucken. Wer sind auch bei den Privathaushalten vielleicht dann die großen Wasserschlucker?
Eine zentrale politische Forderung des Klimakollektivs, die Durchsetzung des Verursacherprinzips.
Genau, das Verursacherprinzip ist ja auch nichts Neues. Also im Endeffekt ist es etwas, was die Politik längst beschlossen hat. Auf EU-Ebene ist es im Umweltrecht verankert. Es ist aber in Deutschland in den meisten Bereichen noch nicht ambitioniert genug Realität. Also die Chemieindustrie beispielsweise, allen voran, kann aus der Produktion oder aus ihren Produkten massiv Giftstoffe einleiten. Zum Beispiel am Rhein, BASF oder auch durch die Produkte, die dort entstehen, die Pestizide, die PFS, die sozusagen über die Einbringen der Landwirtschaft im Grundwasser oder im Oberflächengewässer landen. Da hat eigentlich die Politik schon sehr ambitionierte Zielvorgaben gegeben und gleichzeitig ist es wie so oft, man muss sich als Zivilgesellschaft, als Bewegung dahinter klemmen, damit diese Entscheidungen auch umgesetzt werden.
Und für dieses Verursacherprinzip macht sich auch Dietrich Borchert stark.
Also derjenige, der eine nachteilige Veränderung des Wasserkreislaufs quantitativ oder qualitativ oder biologisch wie auch immer verursacht, ist dafür verantwortlich, dass diese Einflüsse, so muss man es ja sagen, so gering wie möglich gehalten werden. Ich meine, auch hier jeder Verbraucher tut das durch die Abwassergebühren, die wir zahlen. Zahlen wir ja als Konsumenten unsere 2,50 € Abwassergebühr pro Kubikmeter Abwasser, damit diese Kläranlage dauerhaft funktioniert, betrieben werden kann und so weiter. Das ist ja ein Beispiel für dieses Verursacherprinzip, kann man sagen. Das haben wir allerdings im Bereich der Landwirtschaft nur bedingt und in anderen Nutzungsbereichen auch nur bedingt. Und hier bin ich einfach für eine Gerechtigkeit.
Abseits von politischen Kämpfen für mehr Gerechtigkeit gilt es jetzt ins Auge zu nehmen, wie wir uns und unsere Umwelt für kommende Extremwetterereignisse besser wappnen können und Fehler der Vergangenheit wieder rückgängig machen. Ein großer Hebel: Renaturalisierung von Flussläufen, Seen und Auengebieten, also natürlichen Überflutungsflächen entlang von Flüssen und Bächen. Das ist nicht nur gut für die Regenerierung von Grundwasser und Biodiversität, sondern auch ein aktiver Beitrag im Kampf gegen die Klimakrise. Maike Kleinwächter über die Vorzüge solcher Landschaften, ihr Fachgebiet.
Wir erleben eben, dass intakte Flusslandschaften oder Wasserlandschaften insgesamt einerseits als sehr guter Puffer dienen gegen eben die jetzt schon spürbaren Extremereignisse, die eben durch den Klimawandel vermehrt auftreten. Und gleichzeitig können intakte Flusslandschaften uns eben auch vor der Klimakrise schützen, weil sie eben auch sehr, sehr gute Kohlenstoffspeicher sind, wenn sie denn regelmäßig überflutet werden. Ja, es gibt da relativ neue Untersuchungen, die zeigen, dass in Auenböden, die regelmäßig überflutet werden, 30% mehr Kohlenstoff insgesamt gespeichert werden, als eben in Flächen, die hoch liegen oder hinterm Deich sind, also der Altaue jetzt. Und insgesamt haben uns die Ergebnisse sogar auch überrascht, weil wenn man sich einen alten Auwald anguckt, dann speichert der in Böden und in den Bäumen fast doppelt so viel wie der deutsche Durchschnittswald. Und das ist ja schon eine ganz ordentliche Zahl. Das heißt, gerade Auwälder könnten für den Klimaschutz eine Menge tun, wenn wir denn mehr von ihnen hätten.
Um solche Wasserlandschaften wieder zu stärken, müsste sich gesellschaftlich wie politisch eine Menge ändern, Zu gewinnen gäbe es vor allem mit Bezug auf Hochwasser- und Dürrezeiten aber viel, wie Maike Kleinwächter erklärt.
Der Wasserrückhalt in der Landschaft, also ein Hochwasser im Fluss fängt ja nie im Fluss an. Das, was über dem Fluss abregnet, ist ja nur eine minimale Menge, sondern das Hochwasser im Fluss kommt ja immer aus der Landschaft. Und da müssen wir es eben auch einerseits zurückhalten, damit wir nicht so ein extremes Hochwasser haben. Und wir müssen es natürlich auch, und das müssen wir verstärkt lernen, auch zurückhalten eben für Dürrezeiten. Momentan sind unsere Systeme in der Landschaft noch darauf ausgelegt und ausgerichtet, das Wasser möglichst schnell abzutransportieren, das wir halt haben, durch Gräbensysteme und so weiter. Und da ist es gar nicht so leicht, da umzudenken und dieses System anders anzupassen. Das hat praktische Ursachen, das hat aber auch viele gesetzliche Ursachen, das hat Vertragsbestimmungen von Wasser- und Bodenverbänden. Die müssen alle eben angepasst werden.
Und auch in den Städten muss umgedacht werden, um die nötige Anpassung an kommende Wetterextreme abzufedern und etwa Wasser aus Starkregenereignissen für Zeiten zu speichern, in denen zu wenig Niederschlag fällt. Das Stichwort lautet Schwammstadt. Ein Konzept, das verschiedene Maßnahmen wie etwa Entsiegelung von Flächen, Fassaden und Dachbegrünung oder auch die Schaffung von Grünflächen beinhaltet. Dietrich Borchardt glaubt, dass solche Ansätze nicht nur helfen können, die Folgen der Klimakrise abzufedern, sie seien unser Weg in eine lebenswertere Zukunft.
Wir haben die Moore trockengelegt, die Feuchtgebiete entwässert, die Flüsse sind begradigt worden und ein ganzes Stück weit zur Abflussrinne degradiert worden. Und dadurch verlieren wir Wasser sehr, sehr viel schneller und zwar flächendeckend, als es natürlicherweise der Fall wäre. Da eröffnet jetzt die Klimaanpassung eine große Chance, den übertriebenen Teil dieser Fehlentwicklung zurückzunehmen. Und damit wären unsere Landschaften eigentlich, weil sie mehr wieder zu Wasserlandschaften werden, aufgewertet in vielerlei Hinsicht. Und dasselbe gilt für Städte. Wir haben die Versiegelung und das schnelle Ableiten jedes Tropfen regnenden Wassers übertrieben. Wir haben Flächen versiegelt, die man nicht versiegeln sollte. Und wir haben viele Stadtbäche, viele Kleingewässer in den Städten sind in den Kanalisationen verschwunden und irgendwo im Untergrund. Dadurch haben wir auch in den Städten einen Umgang mit Wasser letztlich jahrzehntelang umgesetzt, wo dieser an Grenzen stößt. Und wir schaffen es nur, bewohnenswerte Städte auch unter zukünftigen Dürreperioden oder auch mal Hitzewellen zu haben, wenn wir versuchen, eben diese grün-blauen Infrastrukturen konsequent wieder in die Städte zurückzubringen. Wir haben schon viele Beispiele dafür, dass dadurch Wohnquartiere entstehen, deren Lebensqualität viel höher ist als die, die es heute hat. Und insofern sehe ich da ganz klar auch eine erhebliche Chance, zu lebenswerter Umwelt zu kommen.
Für den Wasseratlas hat die Heinrich-Böll-Stiftung mehr als 1000 erwachsene Menschen in Deutschland bezüglich ihrer Einstellungen zu Wasser befragt. Die Ergebnisse der Studie werden im Wasseratlas vorgestellt und zeigen, auch wenn Wasser als politisches Thema nicht die höchste Priorität für die Befragten hat, ist das Bewusstsein stark, dass wir uns als Gesellschaft zu wenig mit dem Schutz unseres Wassers beschäftigen. Über 40% gaben an, dass wir als Gesellschaft zu wenig darauf achten. Fast die Hälfte der Befragten sieht einen starken Zusammenhang zwischen Klimakrise und Wasserproblemen. Die Befragung zeigt auch, es gibt einen großen gesellschaftlichen Rückhalt für Wasserschutzmaßnahmen, eine höhere Besteuerung von Lebensmitteln, die bei der Produktion viel Wasser verbrauchen, wurde eher abgelehnt, ebenso wie die Frage, ob Deutschland ärmeren Ländern bei der Trinkwasserversorgung helfen sollte. Die ausführlichen Ergebnisse sind im Wasseratlas nachzulesen. Die Ergebnisse der Umfrage könnten jedenfalls auch ein Signal an die Politik senden. Die Menschen in Deutschland sind bereit, über das Thema Wassersicherheit zu sprechen und befürworten Maßnahmen, die Wasserqualität und Wasserverfügbarkeit sichern. Die nationale Wasserstrategie, die bereits im Frühling verabschiedet wurde und an der Dietrich Borchardt mitgewirkt hat, sieht die Förderung vieler dieser Maßnahmen vor. Für Klimaaktivisten Alex Wernke ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Da sind sehr viele Aspekte drin, auf die man, glaube ich, sehr gut aufbauen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass das erstmal Zielvorgaben sind, auch für eine ferne Zukunft, teilweise bis 2050. Es gibt ein Aktionsprogramm bis 2030. Wenn wir viele Herausforderungen, die wir heute sehen, nicht schneller angehen, dann haben wir ein Problem. Und genau dieses Problem findet sich auch in dieser Wasserstrategie wieder. Also was wir beim Klimaschutz erlebt haben, ambitionierte Zielvorhaben, die dann daran scheitern, an der bürokratischen Umsetzung, an den politischen Interessen, aber auch an regionalen Widerständen. Und ich würde sagen, was in der Wasserstrategie fehlt, ist, ambitionierter Klimaschutz ist erstmal die beste Wasserstrategie. Also wir brauchen einen sehr viel ambitionierteren Klimaschutz, um uns viele Investitionen oder auch Fragen oder Konflikte ersparen zu können.
Und auch Maike Kleinwächter begrüßt die Strategie, doch hat auch Forderungen.
Es ist halt erstmal, was der Name schon sagt, eine Strategie. Es ist grundsätzlich natürlich eine gute Strategie, Wasser so auch in den Fokus zu setzen mit einer eigenen Strategie. Das begrüßen wir natürlich sehr. Aber auch da kann ich nur sagen, eine Strategie wirkt erst dann, wenn sie in der Fläche eben angekommen sind. Es braucht vor allen Dingen die Ressourcen. Also die jetzige Regierung hat lange davon gesprochen, über das Aktionsprogramm natürlichen Klimaschutz auch Maßnahmen in die Fläche zu bringen und die Gelder dafür aufzuwenden. Da warten wir ein Stück weit heute noch drauf und wir hoffen natürlich, dass die neue Bundesregierung am Aktionsprogramm natürlichen Klimaschutz eben festhält. Das sind zum einen eben die finanziellen Ressourcen. Da müssen alle Bundesprogramme, die sich eben mit diesen Themenkomplexen auseinandersetzen, vernünftig ausgestattet sein. Das zweite ist aber eben auch die personelle Ressource. Nutzt nichts, wenn das Geld nicht in die Fläche kommen kann, weil wir einen Bearbeitungsstau kriegen. Also auch da muss eben die Ausstattung wirklich gut sein. Wir würden jetzt tatsächlich gerne sagen, dass nach den vielen Reden die Taten erfolgen müssen, dass wir eben tatsächlich in der Lage sind, das Geld in die Fläche zu bringen und dass der gesellschaftspolitische Auftrag von allen Seiten bewusst gemacht wird, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, um den Klimawandel und das Artensterben aufzuhalten und eben dafür auch Flächen bereitstellen zu müssen. Das finde ich extrem wichtig.
Viel bleibt zu tun im Kampf gegen die Auswirkungen der Klimakrise auf unseren Wasserhaushalt. Doch mehr ist zu gewinnen, wenn wir eine lebenswerte Zukunft mit ausreichend Wasser für den täglichen Verbrauch, die Landwirtschaft, die Industrie und unsere Energieversorgung sichern wollen. Darum ging es in der zweiten Folge unseres Böll-Spezials zum neuen Wasseratlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Die anderen Folgen dieser Reihe zu den Themen Landwirtschaft und Wasser als Lebensgrundlage findet ihr auf böll.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Autor dieser Folge war Vincent Lindig. Mein Name ist Julia Eickmann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.